Standpunkt.
Ich begrüße alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer, meine Podiumsgäste herzlich hier im großen Sendesaal des Funkhauses Wien. Mein Name ist Alois Schörkuber. Muss die Welt gerettet werden? Wie kann ich helfen und was lerne ich daraus? Das ist das Thema der heutigen Podiumsdiskussion. Dazu begrüße ich Matthias Krams, Politologe, beschäftigt sich mit gesellschaftlichen und internationalen Konflikten, mit Klimabewegung, kritischer Staatstheorie und mit Friedens- und Konfliktforschung. Zu meiner Linken Susanne Moser, sie ist Philosophin, Lehrende an der Universität Graz und beschäftigt sich mit Werteforschung und Ethik. Und dann noch Andreas Zingel, er ist Programmmanager Pakistan bei der Caritas St. Pölten, Katastrophenhelfer der Caritas Austria, einer der, wenn auf der Welt eine Krise ausbricht, einer der Ersten ist, der dann hinfliegt und versucht zu helfen. Herr Krams, wir werden heute über das Helfen reden. Aber gibt es da nicht ein Schlüsselwort, nämlich das Wort Krieg? Wenn es den Menschen gelingen würde, dass es keinen Krieg mehr auf der Welt gibt, dann wäre doch das Hauptproblem schon gelöst und eigentlich würde es uns dann schon ganz gut gehen. Oder sind es überhaupt die Menschen, vor denen man die Welt retten muss?
Menschen natürlich immer beides. Zum einen können sie zu solchen Vorkommen wie eben Krieg führen, die eben sehr fatale Konsequenzen haben. Andererseits braucht es natürlich aber auch die Menschen, um diese Probleme auch zu lösen und auch gemeinsam eben andere Ordnung, friedliche Ordnung zu etablieren. Und Krieg ist sicherlich ein großes Problem in der heutigen Zeit. Es kommt immer wieder zu Kriegsausbrüchen und kriegerischer Kontext ist natürlich ein Kontext, in dem kein gutes Leben stattfinden kann. Von daher ist so die Lösung von Konflikten, gewaltsamen Konflikten und Krieg ist auf jeden Fall eine von den Hauptherausforderungen auch in der internationalen Politik. Gleichzeitig sind aber Kriege auch nicht die einzige Form von einer Bedrohung eines guten Lebens oder einer guten Art des Zusammenlebens. Es gibt auch noch andere Formen der Ungleichheit zum Beispiel, die ein gutes Leben verunmöglichen. Und von daher, es braucht eine Bearbeitung von Kriegen, um wirklich auf eine lebenswerte Zukunft hinzuarbeiten. Gleichzeitig gibt es viele andere Ungerechtigkeiten, die genauso in den Blick genommen werden müssen.
Frau Moser, Hilfsbereitschaft ist eine Tugend, aber gehört zum Helfen nicht ein ganzer Katalog an Tugenden oder überhaupt zum Menschsein?
Naja, ich möchte einfach noch kurz auf dieses Thema mit dem Krieg zurückkommen, weil ich glaube, in der Philosophie ist die Vernunft ja der Grundbegriff und das kommt von Logos, die Rede. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, miteinander zu reden. Und Gewalt wird oft dann eingesetzt, wenn keine Sprache da ist. Das sieht man auch oft im Geschlechterverhältnis, dass Männer da oft gewaltsamer sind, weil sie auch nicht so gut oft reden können. Das heißt, es geht darum, diese Fähigkeit des Redens und des Reden dürfen es auch, ja. Also wer darf denn überhaupt etwas sagen? Wer darf denn eine Frage stellen? Und ich glaube, das ist eine Grundfrage auch beim Helfen. Wer darf eigentlich überhaupt helfen? Ich habe in Kontexten gemerkt, dass es da so Menschen gibt, die das quasi sich so auf die Fahnen schreiben. Das kann dann auch eine Machtposition oft sein. Wer wird überhaupt gehört, wenn es um etwas Wichtiges geht? Wer darf überhaupt mitmachen? Das sind so für mich so Grundfragen.
Also mitmachen und reden dürfen Sie heute so viel wie möglich. Das heißt, das war schon von der Frau Moser die Aufforderung, dass Sie in der Folge bei der Diskussion bitte rege mitmachen. Ich komme jetzt noch zu Andreas Zingel. Krisenintervention und Katastrophenhelfer, das sind Wörter mit akutem Gefahrenpotenzial. Mich würde interessieren, wie Ihr Alltag aussieht und ich mache jetzt einmal meine Vorstellung. Irgendwo gibt es eine Krise, eine Katastrophe auf der Welt und schon werden Sie angerufen, der Flug ist schon gebucht. Sie müssen ständig bereit sein und bei Ihrer Ankunft im Krisengebiet herrscht ein unvorstellbares Chaos. Bitte jetzt die Details von Ihrer Seite.
Es ist tatsächlich wirklich so, ja. Okay. Also wenn ich, und es ist nicht jede Katastrophe gleich natürlich, aber wenn ich an die erste große Katastrophe denke, bei der ich im Einsatz war, das war in Asien, in Myanmar oder früher Burma, da bin ich quasi innerhalb von wenigen Stunden nach der Information im Flugzeug gesessen. Es war von 15.000 Toten die Rede. Wie ich ausgestiegen bin, war von 150.000 Toten die Rede.
Tsunami?
Ein Zyklon.
Zyklon, okay.
Die Stadt Rangoon war großteils ohne Strom, Bäume entwurzelt, also ja, Chaos. Es gibt auch andere Beispiele, Flutkatastrophe in Pakistan, ich komme dort am Flughafen an, man merkt überhaupt nichts. Also das ist ein normales Leben, obwohl ein Fünftel des Staatsgebietes unter Wasser gestanden ist. Sehr ruhig und geordnet, kann auch sein. Also es ist alles möglich.
Wir werden später dann noch auf Einzelheiten kommen, aber jetzt einmal eine Frage ans Publikum. Wie können verschiedene Formen des Helfens ausschauen? Haben Sie Ideen? Gibt es schon wen, der sich dazu melden möchte? Dann müssen wir nur noch ein bisschen weiterhelfen. Ich sage jetzt vielleicht einmal, ich habe gegoogelt, wie hilft man richtig? Und der erste Vorschlag war, anderen richtig helfen, typische Verhaltensmuster. Der immer ein offenes Ohr-Typ war ein Vorschlag. Das kriegen wir schon hin, Macher, ich ergänze Macherin. Und der Schmuseknuddler. Da bin ich dann sofort auf den zweiten Eintrag gegangen. Der war dann trösten, aber wie? Und Trost hatte ich an dieser Stelle dann wirklich nötig. Und da habe ich mir auch gedacht, diese Diskussion über das richtige Helfen ist wirklich wichtig. Vielleicht einmal am Podium. Wie schauen jetzt so verschiedene Hilfsparameter aus? Was wäre eines, was Sie wichtig finden für die Welt? Oder für?
Es gibt auch in der Forschung darüber, wie sozialer Wandel funktionieren kann. So eine Unterscheidung von Eric Olin Wright ist die von verschiedenen Typen des sozialen Wandels oder Ansatzpunkten, um auf sozialen Wandel hinzuarbeiten. Eine ist, sich in gesellschaftliche Prozesse, in den Institutionen einzubringen. Also zum Beispiel, man geht in Parteien und bringt sich da in Diskussionen ein und versucht so zu beeinflussen, wie werden Probleme angegangen auf parlamentarischer Ebene, wie können die angegangen werden. Eine andere Form, die zweite wäre, dass man sich, dass man Alternativen aufbaut, außerhalb von diesen Institutionen, da kann dann vielleicht auch das offene Ohr und das Knuddeln auch eine wichtige Komponente von sein, aber kann auch natürlich noch mal viel umfangreicher sein. Und der dritte Aspekt, der dort genannt wird, also neben in den Institutionen zu arbeiten, sich Alternativen, wie man sich ein gutes Leben vorstellt, außerhalb zu arbeiten, ist das dritte dann noch, dass man auch manchmal sagt, so wie es gerade läuft, geht es nicht weiter und auch in die Konfrontation geht mit dem, was gerade passiert, um so sichtbar zu machen, es muss sich etwas ändern. Das sind so in Bezug auf auch in Bezug auf sozialen Wandel so drei Hauptansätze, wie man dort vorgehen kann.
Frau Moser, Institutionen.
Also ich würde gerne jetzt nochmal was dazu sagen, dass mir auffällt, es gibt da zwei große Blöcke. Ja, das eine ist die Katastrophe aufgrund von Naturkatastrophen. Da muss ich ganz schnell, ganz gezielt, ich glaube, da gibt es auch Techniken dazu, die man gut kennen muss und gute Methoden. Und das andere ist sozusagen menschengemachte Katastrophen im Sinne von Krieg, wie Sie es angesprochen haben, wo es darum geht, Menschen überhaupt im sozialen Wandel, so wie Sie sagen, dazu zu bringen, auf Gewalt zu verzichten. Und das ist, glaube ich, eine unglaubliche Errungenschaft in unserer Menschheitsgeschichte, das darf man nicht vergessen, dass weitaus weniger Gewalt auf der Welt jetzt ist, auch wenn es anders ausschaut manchmal, aber es ist eine viel, viel größere und Gewalt ist auch nicht mehr so legitimiert. Denken wir EU als Friedensprojekt in Europa, denken wir daran, dass es Versöhnungskommissionen jetzt gibt in Südafrika und in anderen Ländern, denken wir daran, dass es Peacemaking gibt, Frieden als Wert, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil die Friedensnobelpreisträgerin, die Bertna von Suttner, hatte mit irrsinnigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das heißt, da hat sich schon sehr viel getan im sozialen Wandel und ich würde gerne diese zwei Bereiche ein bisschen auseinandernehmen, was das Helfen betrifft und die.
Ich gebe jetzt auch eine kleine Hilfe, aber wir haben da jetzt eine Wortmeldung.
Max Kuschu, GRG 3 Hagen-Müller-Gasse. Eine Frage an Frau Moser. Sie haben jetzt gelobt, dass die Gewalt auf der Welt grundsätzlich zurückgeht. Glauben Sie trotzdem, dass Krieg und Verbrechen in der Natur des Menschen liegt?
Ja, das ist eine sehr große Frage. Da gibt es zwei...
Große Frage, kurze Antwort.
Kurze Antwort. John Locke, angloamerikanischer Raum, nimmt an, dass der Mensch im Prinzip gut ist und dass er die Fähigkeit hat, auf sich selber zu schauen. Deswegen soll der Staat nicht stark sein, sondern es dürfen diese Grundrechte, Menschenrechte nie an den Staat abgegeben werden. Daher auch diese subjektiven Menschenrechte, die da entstanden sind. Andere Position bei Hobbes, Leviathan. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Das heißt, wir brauchen eine Instanz, die uns voreinander schützt. Ja? Ich denke, beide Aspekte sind irgendwo da. Ich bin insofern optimistisch, dass es mehr in die eine Richtung geht, wo man sozusagen sich selber immer mehr auch unter Kontrolle hat und einen vernünftigen Weg einschlägt. Ja.
Herr Zingel, Spenden wurde noch nicht angesprochen. Spenden sind notwendig, damit ein effizientes Handeln möglich ist, also Geld. Aber der naive Blick darauf wäre, ich spende und damit ist eh alles erledigt. Sie sind damit konfrontiert, das dann umzusetzen, dass dieses Geld auch sinnvoll verwendet wird. Vielleicht zu dieser Sinnhaftigkeit spenden und wann funktioniert das auch wirklich oder welche Hürden gibt es?
Das ist ein sehr guter und wichtiger Punkt. Ich arbeite für eine Organisation, die auf Spenden angewiesen ist. Wir könnten diese Hilfe nicht leisten, wenn es nicht diese vielen Spenden gäbe. Ja? So schön und wichtig das ist, so schwierig ist es auch, wenn es darum geht, kleinere und mittlere Katastrophen zu bedienen. Eine Katastrophe wird offenbar nur zu einer, wenn in den Medien darüber berichtet wird. Wenn die Medien nicht darüber berichten, gibt es auch keine Spenden. Und das bringt uns in die Situation, dass wir eigentlich nur bei großen Naturkatastrophen wirklich gut helfen können. Das sind aber insgesamt übers Jahr gesehen vielleicht 10% aller Katastrophen. Die meisten gehen an unserem Wissen vorbei und vor allem, also Sie haben das angesprochen, aus Konfliktsituationen, wo auch Mütter mit ihren Kindern flüchten, die auch nichts dafür können, da ist es wahnsinnig schwer, Spendenmittel zu lukrieren. Ja? Also es zwingt uns, diese Spendengeschichte in der Situation nur sehr selektiv helfen zu können. Wir wissen natürlich auch einen Ausweg, ja? Der ist aber politisch umzusetzen. Das heißt, es bräuchte einen Auslandskatastrophenfonds, der wirklich auch bestückt ist, nicht mit diesen lächerlichen Summen, die wir derzeit haben.
Eine Art Solidaritätsfonds.
Der dafür bereit ist und klare Kriterien, wo geholfen werden kann. Das wäre die Lösung, da sind wir aber politisch leider weit davon entfernt.
Dann frage ich gleich einmal das Publikum, was halten Sie davon? Möchte wer dazu etwas sagen? Wie helfen Sie? Spenden Sie? Engagieren Sie sich? Wir sind interessiert an dem, was Sie machen. Bitte.
Tamara Gschroffel, St. Ursula. Also bei uns in der Schule ist es so, dass wir auch immer wieder als Schule Spenden sammeln, auch für Partnerschulen von uns im Senegal, in Afrika, die das Geld wirklich dringend brauchen. Also wir engagieren uns schon als Schule auch. Und ich finde, das ist auch gut, dass da ein Rahmen geboten wird, damit Kinder und Jugendliche auch lernen, dass es so funktioniert.
Bitte, wer noch?
Sarah Bamu, Albertgasse. Ich habe jetzt beim letzten Fridays for Future, also Klimastreik, Animateurin war ich, also dass ich gerufen habe, dass irgendwie alle Leute sich irgendwie gut fühlen und dabei sind. Und ich glaube also, dass die Klimakrise, wie Sie auch gesagt haben, dass die Medien einfach, sobald etwas in den Medien ist, ist es einfach viel präsenter und auch für die Jugend. Ich glaube, das ist teilweise natürlich was Gutes und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass irgendwie sich überhaupt über die Klimakrise sehr bewusst ist und dass irgendwie auch sich dafür interessiert, weil wir haben jetzt keine Zeit mehr. Und
ja. Wie haben Sie sich dabei gefühlt, War es ein gutes Gefühl?
Es war auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Es war irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl. Also ich habe mich, es klingt vielleicht irgendwie komisch, aber ich habe mich viel verbundener mit irgendwie den Leuten und den irgendwie auch meiner Stadt gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, die Leute wollen was tun. Sie wollen jetzt aufstehen. Und ich glaube, das hat ganz viel mit den Medien zu tun, auf jeden Fall. Und
danke sehr. Bitte, zweite Reihe.
Elisabeth Castañeda Retamoso aus dem Akademischen Gymnasium. Also meine Mutter kommt aus Peru und sie kommt ursprünglich aus einem Dorf in den Anden. Und immer wieder schicken wir dort Medikamente, medizinische Instrumente. Wir leisten auch Aufklärungsarbeit im Bereich der Landwirtschaft, weil die Leute dort zum Teil keine Ahnung haben, was die ganzen giftigen Glyphosate anrichten können. Und ja, in dem Bereich engagieren wir uns, in der Medizin und im Umweltschutz.
Danke sehr. Bitte dort hinten. Ja.
Laura Kutscher aus dem Akademischen Gymnasium. Ich glaube, es fehlen vielen Jugendlichen einfach die Zugänge zu Aktionen und unterstützenden Organisationen, wo sie einfach wissen, was sie tun können. Ich glaube, die Fridays for Future-Bewegung ist wirklich gut, weil Jugendliche viele zum ersten Mal wissen, wo sie wirklich etwas tun können und aktiv helfen können. Und ich finde, es fehlt an vielen Schulen einfach zu Organisationen und schulinternen Veranstaltungen, die solche Aktionen unterstützen wollen.
Hier in der ersten Reihe bitte, ja. Und Sie können natürlich jederzeit ergänzend auch zu Wortmeldungen aus dem Publikum etwas sagen.
Ellen Wagner, Akademisches Gymnasium. Also ich finde, es ist nämlich für Schüler vor allem auch schwer zu spenden, weil wir halt alle als Jugendliche viel weniger Maßnahmen oder Geld haben und die Möglichkeiten haben, eben zu spenden. Und da ist eben dieses Fridays for Future ist halt für mich zum Beispiel eine der einzigen Möglichkeiten, mich wirklich einzusetzen für das. Also jetzt zum Beispiel die Klimakrise. Und ich finde mit Spenden zum Beispiel, da sind halt irgendwie große Konzerne viel, ich finde, dass das an denen hängen sollte, da einfach große Spenden zu machen, weil das ist halt für uns, zumindest für mich, relativ unmöglich irgendwie zu spenden, beziehungsweise mehr als eine ganz kleine Summe zu spenden, weil ich es mir halt einfach nicht leisten kann.
Danke sehr. Gibt es noch eine? Dann frage ich jetzt den Herrn Krams. Es gibt verschiedene Formen des Helfens. Helfen ist zivilgesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Wie sehen Sie da, weil jetzt auch die Frage war, es sollte in der Schule was getan werden, wie sehen Sie da den Informationsbedarf oder glauben Sie, da passiert genug?
An zivilgesellschaftlichem Engagement?
Ja. Weil Sie haben gesagt, Organisation, Verein oder so, das aber, würde ich jetzt behaupten, sagt die Frau Moser, ist paternalistisch organisiert. Das ist eine Form des Helfens, aber das hat noch nichts mit dem persönlichen Helfen zu tun.
Genau, also sehr viel von persönlichem Helfen, auch wie es auch angesprochen wurde, schon mit ein paar Beispielen, ist auch einfach, sich erstmal selbst darüber auszutauschen, was sind die Probleme, die ich sehe, und dann mit anderen Menschen darüber zu diskutieren, sich eine Meinung zu bilden, ist erstmal so die Grundlage von überhaupt einem demokratischen Prozess oder auch so einem Aushandlungsprozess. Und dann eben im besten Falle eben auch sich gemeinsam zusammenzutun und zu überlegen, was kann ich dagegen tun, wie können wir da auch handeln und dann eben zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Und das betrifft eben im Prinzip alle gesellschaftlichen Bereiche. Das kann in der Schule stattfinden bei Problemen, die dort vorkommen oder allgemein in der Entscheidungsfindung. Das kann sich aber eben, muss sich nicht auf die Schule beschränken, das kann sich auf alle gesellschaftlichen Fragen beziehen, weil wir auch irgendwie alle von diesen Themen betroffen sind. Was war der Punkt, den ich gerade noch sage?
Wo ich noch hin wollte, glauben Sie, dass genug informiert wird? Glauben Sie, dass es genug Angebote gibt oder dass man vielleicht in diesem großen Angebotsfeld den Überblick verliert?
Es gibt auf jeden Fall Angebote, aber es ist auch eine Frage, wie zugänglich sind diese Angebote und für wen. Also da spielt auch viel mit rein, sei es jetzt irgendwie familiärer Hintergrund oder auch soziale Lage. Wie wird in der Schule solche Themen aufgegriffen? Gibt es dort Raum, sich über solche Sachen auszutauschen? Das ist erstmal so eine Grundlage, um überhaupt mit solchen Fragen und auch an diese Informationen überhaupt ranzukommen. Und da spielt natürlich dann aber auch der gesellschaftliche Kontext eine Rolle. Jetzt kam im April gerade dieser Civil Society Index Bericht raus, der so darstellt, wie sind die gesellschaftlichen Handlungsspielräume. Und da wurde eben aufgezeigt, dass sich da vieles in den letzten Jahren auch in unter Schwarz-Blau eben sehr stark verschlechtert hat. Sei es die Pressefreiheit, was dazu geführt hat, dass man eben schlecht auch an Informationen rankommt. Es wurde die Rolle von zivilgesellschaftlichem Engagement wurde abgewertet und wurde die Versammlungsfreiheit wurde eingeschränkt. Also gibt es viele Bereiche, wo von der Politik und teilweise von manchen der Medien eben gesellschaftliche Handlungsspielräume eingeschränkt wurden. Und das nimmt man natürlich dann auch wahr und das erschwert dann auch den Zugang zu Informationen und nimmt teilweise auch die Möglichkeit, sich überhaupt zu beteiligen.
Frau Moser, Sie wollen gleich darauf antworten.
Bitte, wirklich, ja. Weil ich finde, Sie geben mir immer das Stichwort. Also ich glaube, dass ein großer Paradigmenwechsel stattfindet derzeit. Und ich freue mich wirklich sehr, heute hier sein zu dürfen, weil ihr seid die Zukunft. Und dieser Paradigmenwechsel, den ich sehe, ist von einem obrigkeitsorientierten Verhalten, das wir ja stark in Österreich haben und überhaupt in Kontinentaleuropa, hin zu einem zivilgesellschaftlichen Verhalten, das mehr am Individuum orientiert ist und das dem Individuum auch etwas zutraut. Es geht ja darum, die Frage war sehr wichtig von Ihnen, ja? Das heißt, traut man dem Einzelnen etwas zu? Als Mensch, dass er das auch kann und sich einbringen kann? Oder muss das alles von oben organisiert sein, damit Friede ist und Ruhe und Ordnung und Sicherheit? Das erste Mal, wo ich persönlich zivilgesellschaftliches Engagement erlebt habe, und ich bin ja jetzt doch schon nicht mehr die Jüngste, war bei der Flüchtlingshilfe. Da ist wirklich so etwas entstanden, dass plötzlich, das war da. Also wir haben im Ort da zusammengeholfen, wir haben uns gar nicht gekannt. Und da ist das wirklich herausgekommen, was Sie so schön gesagt haben. Dieses Gemeinschaftsgefühl war plötzlich da. Es war wirklich unglaublich schön, hat eigentlich auch sehr gut geklappt und ging eine Zeit lang. Und das hat dann diese Gegenbewegung herausgefordert, würde ich fast mal sagen, von anderen Richtungen, die eher obrigkeitsorientiert sind, die gesagt, na, das kann so nicht sein, jetzt wollen wir es anders. Und das hat ja dann auch zu dieser politischen Veränderung geführt.
Da haben Sie aber einen wesentlichen Punkt angesprochen, der Helfen und Engagement betrifft, nämlich die Reaktion darauf. Das heißt möglicherweise Dankbarkeit, möglicherweise, also wenn ich jetzt der Nachbarin die Einkaufstasche trage, dann sagt sie, ja, das war jetzt eine Erleichterung für mich. Ich weiß, das ist ein banales Beispiel, aber das jeder, der sich engagiert, jeder, der hilft, möchte ja auch die Wirkung in irgendeiner Form spüren. Genau. Und können Sie dazu vielleicht auch sagen, wie wichtig es auch ist, sich zu engagieren? Und manchmal kriegt man halt das nicht verwirklicht.
Ja, also ich kann nur von mir sagen, ich habe das erste Mal erlebt, dass das so sang- und klanglos und wunderbar und so positiv funktioniert hat. Und das war aber eine große Sache. Ja, und ich habe in meinen Kontexten immer wieder bemerkt, dass das Helfen sehr oft irgendwo mit Machtpositionen verbunden ist. Ja? Also jemand, der sehr, sehr viel hilft und gerne hilft, aber weh, da würde jetzt ja anderer auch noch kommen und zu helfen. Ja? Also es ist, also ich habe das erste Mal erlebt, dass das wirklich so unproblematisch verläuft, weil es helfen kann auch, dieses Helfersyndrom gibt es ja auch, nicht? Also das wurde ja auch oft diskutiert und das ist etwas, was nicht zu diesem zivilgesellschaftlichen Engagement für mich passt, sondern eher zu diesem paternalistischen, ja.
Übrigens, es ist nicht so, dass es die Erleichterung sein soll, wenn hier am Podium gesprochen wird. Wenn Sie Ideen haben, wenn Sie mitreden wollen, bitte dann die Hand hoch. Sie drängen, mitzureden, bitte. Die Frau Moser hat das schon angesprochen.
Ich hätte wirklich eine Frage an euch. Wirklich.
Bitte.
Eine Frage und auch ein Anliegen. Ist es wirklich so, dass ihr das Gefühl habt, dass es möglich ist, auch zu helfen? Dass es also zivil
wirkungsvoll zu helfen.
Ja, und dass das auch erlaubt ist, gewollt ist, dass man das will.
Wer glaubt an die Kraft des Helfens, bitte aufzeigen? Ist das jetzt die Hälfte gewesen? Ja, wer glaubt nicht an die Kraft des Helfens? Also gut, da gibt es einige Stimmenthaltung, aber ich glaube, es war ein Handzeichen da vorher, da wollte sich jemand zu Wort melden, oder? Bitte sehr.
Malva Tschubas aus der Albertgasse. Also ich denke schon, dass es, also man kann helfen und es gibt auch viele Möglichkeiten zu helfen. Das Problem ist nur, dass das Helfen oft in Frage gestellt wird, eben wenn man zum Beispiel Flüchtlingen hilft. Und das ist ein wirkliches Problem, weil es sollte nicht in Frage gestellt werden, warum man hilft, sondern warum man nicht hilft. Und das passiert eben zum Beispiel jetzt bei unserer Regierung, dass viel auf die eingegangen wird, die helfen. Und dass die Flüchtlingen helfen und dass das eigentlich nicht so gut ist, weil diese Leute wollen wir ja nicht Und das sollte aber nicht in Frage gestellt sein, sondern warum die Leute nicht helfen.
Danke sehr. Es ist dann noch eine zweite Wortmeldung.
Ja, ich hätte, Sator Seiser, Vienna Business School, ich hätte eine Bitte ans Publikum, wenn Sie so, ans Podium, Verzeihung, wenn Sie so Wörter verwenden wie Paradigmenwechsel, vielleicht bitte auch zu berücksichtigen, dass hier Schüler einer ersten Handelsakademie sitzen, dass Sie diese Begriffe vielleicht auch erklären, was damit gemeint ist. Ein bisschen einfachere Sprache teilweise. Vielen Dank.
Danke sehr. Die Frau Moser wird jetzt kurz den Paradigmenwechsel erklären und dann werden Sie mit den, okay. Dann werden Sie wieder die Hände
hochreißen. Also kommt von Kuhn, das aus der Wissenschaft. Also Paradigma ist sozusagen eine globale Vorstellung, wie die Welt ist und wie sie funktioniert. Ja? Und also wirklich grundlegend. Und wenn sich diese grundlegenden Vorstellungen über die Welt, wie sie funktioniert, wie wir miteinander umgehen sollen, verändert, das geht bis in unser Denken hinein, in unser Fühlen hinein, in alles, dann kann man auch in der Wissenschaft, spricht man dann, und auch im Allgemeinen vom Paradigmenwechsel.
Ich mache es jetzt wieder ganz konkret. Meine Nichte war mit 20 Jahren auf Weltreise und einige Monate in Nepal, hat dort in einem Waisenhaus gearbeitet und sie hat genau das Erdbeben damals erlebt, ist mit ihren Waisenkindern über eine Wiese gegangen. Es hat gepumpert, es hat die Erde gebebt und sie haben sich niedergesetzt. Und ich mache es jetzt kurz. Sie hat ihre ersten Toten gesehen. Sie ist dort geblieben, hat über privat mit Hilfe ihres Vaters 70.000 Euro gesammelt und hat sich gedacht, so, jetzt verteile ich das Geld und es ist alles super. So nicht, so hat es nicht funktioniert. Und der Andreas Zingel wird uns jetzt vielleicht ein bisschen sagen, wie kompliziert das sein kann, weil man einfach nicht das Geld verteilen kann. Wie hilft man dann effizient, ohne dass das alles schief geht?
Ich habe tatsächlich schon viele Begegnungen gehabt, die genau das beschreiben. Es war zum Beispiel nach dem Tsunami in Sri Lanka die Situation, dass da unglaublich viele Ein-Personen-Organisationen im Land angekommen sind. Die Leute haben ohne dies schon ziemlich Probleme gehabt und ist diese Flut von diesen Ein-Personen-Organisationen dann auch noch dazugekommen, die unglaublich viel versprochen haben und plötzlich überfordert waren und nicht mehr gesehen wurden. Also das
ist Überengagement wie so übertrainierte Sportler.
Genau, ja. Das war ein gutes Beispiel dafür, dass große Organisationen tatsächlich sinnvoll sind. Ja? Dass die, wenn jemand einmal ausfällt, jemanden bereitstellen können, der einspringt, der eine gewisse Sicherheit versprechen kann.
Ja? Aber können Sie vielleicht auch erklären, was Sie dort machen müssen? Weil das ist ja manchmal die politischen Bedingungen, da muss man jetzt erst einmal verhandeln, glaube ich, auch oft. Und die Ressourcen vor Ort sich anschauen, was überhaupt möglich ist. Also ich sage jetzt zum Beispiel, die Nichte damals, die hat in der Zwischenzeit in einem Ort eine Schule gebaut, da hat man 4 Stunden mit dem Bus hinfahren müssen und dann noch 2 Stunden gehen und das in einem Ort mit 7.000 Einwohnern. Also das war dann alles zu organisieren, da hat ihr der Vater des Waisenhauses geholfen. Aber wenn sie es einfach verteilt hätte, hat er gesagt, ist das Geld weg und es passiert nichts. Aber was müssen Sie dazu machen als Koordinator?
Es gibt viele Organisationen, die dort tätig sind. Und
das heißt, die haben schon einmal ein Problem untereinander.
Auf das wollte ich hinaus, ja. Und man kann sich das so vorstellen wie auf einem Basar. Ja? Da gibt es auch organisiert Koordinationstreffen und da meldet sich jetzt die eine Organisation, ja, wir können so und so viel an Tausenden Dollar oder Euro zur Verfügung stellen für Bildungsprojekte oder für Wiederaufbau von Schulen. Die nächsten sagen, ja, wir können in einer anderen Region egal was machen. Ja? Der nächste sagt, ja, wir haben so und so viel, aber nur für Nothilfe von...
Die Menschen sagen, wir haben aber Hunger.
Genau, genau. Mittlerweile funktioniert das relativ gut. Also es gibt auch eine eigene Organisation der UNO, UNOCHA heißt die, die genau diese Koordination übernimmt und ein Raster macht, so eine Liste, wer ist da, wer macht wann, was, wo, also das 4W, who, when, where, what, ja. Und da tragt sich dann jeder ein und dann sieht man, wo gibt es Doppelgleisigkeiten, welche Regionen, welche Flecken bleiben leer und dann wird bilateral, also so zwischen den Organisationen ausgemacht, okay, ihr geht dorthin, wir gehen dahin. Also das funktioniert mittlerweile ganz gut. War das die Frage?
Noch nicht ganz. Ich hätte gern noch ganz kurz eine konkrete Situation. Das heißt, Sie kommen dort an, müssen mit den Behörden verhandeln und es geht nichts weiter.
Genau. Das ist ein riesengroßer Vorteil meine Organisation, der Caritas, dass wir auf der ganzen Welt Partnerorganisationen besitzen. Ja? Es gibt in fast jedem Land der Welt eine Caritas-Organisation. Das heißt, wir können unmittelbar mit Menschen, die sich dort auch gut auskennen, die die Sprache sprechen, die die Situation bestens erfassen, beginnen zu arbeiten.
Ja? Die auch wissen, wen man bestechen muss zum Beispiel. Gut, danke. Wir haben da eine Wortmeldung. Bevor
kann ich leider so nicht stehen lassen. Kraft,
ja. Jakob Tschubers aus dem Gymnasium Albertgasse. Herr Zingel, haben in Ihren Augen Einzelpersonen als Katastrophenhelferinnen einen Sinn oder sind die sinnlos?
Bitte sehr, macht das Sinn auf gut Deutsch?
Ich erkenne das bei jeder Katastrophe, dass es sinnvoll ist. Also ich weiß, wenn wir gewisse Dinge nicht machen, hätten wir schon die nächste Katastrophe verursacht. Ja?
Also besonders, klares Ja. Besonders sinnvoll ist es auch, wenn Sie sich zum Wort melden, weil wir interessiert sind an dem, was Sie zu sagen haben.
Ellen Wagner aus dem Akademischen Gymnasium. Wie kann ich als Einzelperson, als Schülerin bei zum Beispiel einer Naturkatastrophe helfen? Was genau kann ich da machen?
Sammeln wir, haben dort noch eine Hand.
Zwei Hände. Julia Titze, VWS Hammelingplatz. Ich finde, dass wir Schüler und generell junge Leute viel zu wenig motiviert werden, aufzustehen und etwas zu tun. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, wie zum Beispiel die Fridays for Future Demonstrationen, wären wir teilweise sogar daran gehindert, dorthin zu gehen. Zum Beispiel in meiner Schule wurde 2 bis 3 Wochen lang nacheinander jeden Freitag durchgesagt, dass diese Stunden nicht entschuldigt werden, wenn man zur Demonstration geht. Und wir wurden sozusagen demotiviert, dorthin zu gehen. Und ich verstehe das nicht, weil viele Erwachsene sagen immer, dass junge Menschen kein politisches Interesse zeigen. Und wenn wir eine Möglichkeit haben, aufzustehen und etwas zu machen, dann werden wir demotiviert.
Danke sehr. War da noch eine Wortmeldung irgendwo? Ja, bitte.
Hallo, Sonja Zielwagner vom Bildungsministerium. Mich würde interessieren, ob ihr so als junge Menschen einfach Jugendorganisationen kennt, die helfen, weil da gibt es ja einige. Also mir fällt eben da zum Beispiel Young Caritas ein und die muslimische Jugend, die sich gerade in der letzten Woche sehr engagiert haben. Es gibt ja auch Umweltorganisationen und so weiter. Kennt ihr da welche und wie ist es, sich dort zu organisieren für euch?
Ich werde diese Frage jetzt gleich ans Publikum stellen. Kennen Sie solche Organisationen oder sind Sie vielleicht sogar in solch einer Organisation engagiert? Bitte, wer kennt und ist engagiert? Aufzeigen bitte.
Carolina Czerwinski, Akademisches Gymnasium. Und ja, ich kenne eine Organisation und zwar Young Caritas. Dort können sich eigentlich alle Jugendlichen anmelden und dann bekommen sie immer E-Mails und so Beispiele, wo sie sich gerade organisieren können und etwas helfen können und wo sie etwas machen können. Also ja, ich glaube, man organisiert sich da schon.
Danke sehr. Ich glaube, eine oder zwei Reihen weiter vorne.
Tamara Schraffel, St. Ursula. Also es gab vor einigen Monaten einen Aufruf vom Jugendrotkreuz. Das sind Zettel in den Schulen ausgeteilt worden, dass man sich trifft. Und es haben auch da sehr viele Leute mitgemacht. Mittlerweile sind diese Treffen leider zu ganz kleinen Runden verkommen. Aber wir treffen uns immer noch so alle 1 bis 2 Monate. Jetzt im Sommer natürlich nicht. Aber da werden wir dann auch immer wieder Projekte besprechen. Und auch vom Rotkreuz kommen dann auch immer wieder Leute, die dann Vorträge halten zum Beispiel.
Danke sehr. Weil hier die Frage aus dem Publikum, wo haben wir da jetzt noch eine Hand, die sehe ich jetzt nicht. Ja. Wo war sie? Gibt es noch eine Wortmeldung? Weil hier aus dem Publikum die Frage war, wie kann ich konkret bei Naturkatastrophen zum Beispiel helfen? Ich behaupte jetzt einmal, weil wir haben in einem der früheren Jahre eine Standpunktdiskussion auf dem Land gemacht, also das war in Wels, in einem der Bundesländer, und da ist es auch ums Helfen gegangen und ums Engagement. Und ich glaube, da hat die Hälfte im Publikum aufgezeigt und war bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist zum Beispiel konkretes Helfen. Hat hier im Publikum, das interessiert mich jetzt, ist irgendjemand in einem Projekt engagiert, wo er konkret hilft? Oder vielleicht eine Antwort auf die Frage der Kollegin aus dem Publikum, wie kann ich konkret bei Naturkatastrophen helfen? Hat da irgendjemand eine Antwort, einen Vorschlag?
Ja, da hinten.
Ja.
Luca Riegel, Hammerlingplatz. Ich glaube, indem man spendet, hilft man nur temporär. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass diese Staaten sich nicht selbst helfen können, weil die wirtschaftliche Lage dort nicht gerade die beste ist. Also es wäre eher gut, wenn man unsere Regierung oder andere Regierungen dazu anregt, in die Infrastrukturen, in die Wirtschaft dieser Staaten zu investieren, damit die ein gewisses Kapital aufbauen können, um sich selbst zu helfen. Weil wenn Österreich zum Beispiel Naturkatastrophen erlebt, hat der Staat genug finanzielle Mittel, um den Menschen zu helfen. Das ist zum Beispiel in Myanmar nicht der Fall, weil das ein sehr armes Land ist und es dort quasi keine laufende Wirtschaft gibt.
Danke sehr. Wir haben jetzt
Julius Vogelhofer, Albertgasse, zu der Meldung vom Luca, glaube ich. Ich würde meinen, dass ein Problem damit dabei ist, dass wenn man in die Wirtschaft eines Landes investiert, beginnt dieses Land zu konkurrieren und es gibt quasi nicht die Möglichkeit für alle ein wohlhabendes Land zu sein mit einer funktionierenden, guten Wirtschaft durch eben diesen Konkurrenzkampf.
Danke sehr, das gibt mir gleich ein Stichwort. Vor kurzem hat mir eine Mutter erzählt, dass eines ihrer Kinder gesagt hat, naja, die ganzen Spenden, die man für den Aufbau der Kirche Notre Dame jetzt gesammelt hat, könnte man ja verwenden, um das ganze Plastik aus dem Ozean zu entfernen. Und ich muss gestehen, ich habe ein bisschen gelächelt und habe gesagt, naja, das wird sich mit dem Geld wahrscheinlich nicht ausgehen. Aber interessant für mich, und deshalb werde ich Sie dann jetzt, Herr Krams, ansprechen, war offensichtlich bei der Katastrophe in Notre Dame, es ist massenweise Geld vorhanden. Es wird nur nicht geholfen damit. Was ist da der Grund?
Bei Notre Dame waren es ja vor allem auch private Spenden, das wurde ja auch...
Ja, aber genau, das Geld ist offensichtlich privat
genau, da. Aber es ist auch die Frage, mit was fühlen sich Menschen auch verbunden und mit was nicht. Also vorhin wurde schon das Beispiel Geflüchtete angesprochen, wo man sieht, es gibt wenn es um Solidarität geht, werden eben oft enge Grenzen gesetzt. Wenn manche ist dann Solidarität auf so nationalen Rahmen beschränkt und wenn dann eben in der Stadt die Kirche abbrennt, wird da gespendet. Wenn es aber über die nationalen Grenzen hinausgeht, fühlt man sich mit diesen Menschen nicht verbunden, dann endet die Solidarität an den nationalen Grenzen und dann gibt es eben nicht genug Unterstützung, wenn es zu anderen Katastrophenfällen gibt. Und das gilt sowohl für private Spenden, aber gilt natürlich auch für Staaten, wie jetzt teilweise auch schon angesprochen wurde. Also denn, wenn man sich das Ziel von Staaten internationaler Politik ist im Prinzip, die eigenen Interessen zu verfolgen und den eigenen Wohlstand weiter aufzubauen. Und es hat aber eben auch zur Folge, dass wir arbeiten am Arbeitsbereich mit dem Konzept der imperialen Lebensweise. Das macht deutlich, Lebensweise bedeutet, wie produzieren wir, wie konsumieren wir auch. Mit imperial ist gemeint, dass die Art und Weise, wie wir hier produzieren und konsumieren, auch aufbaut auf der Ausbeutung von Ressourcen von Menschen an anderen Orten dieser Welt. Und das wurde ja auch schon von einer von diesen Meldungen thematisiert. Es muss sich etwas grundlegend auch an der Art und Weise ändern, wie wir internationale Politik machen, wie wir wirtschaften, wenn wir wirklich andere Staaten auch dazu befähigen wollen, sich gegen diese Krisen auch wirklich zu wehren. Weil innerhalb dieser Ordnung, wie sie gerade funktioniert, ist es eben, wie geschildert wurde, eher ein Konkurrenzkampf. Und da gibt es manche Staaten, die eben deutlich stärker sind als andere. Und es passiert nicht auf Augenhöhe, dieser Austausch. Also sowohl auf individueller Ebene ist die Solidarität begrenzt und auch zwischen Staaten liegen dann doch meistens eben die nationalen Interessen im Vordergrund.
Es waren hier zwei Wortmeldungen, glaube ich.
Es waren ein paar Punkte vorher, die, glaube ich, noch nicht ganz beantwortet wurden.
Danke für den Hinweis. möchten Sie beantworten?
Ich hätte konkret drei Punkte noch, die vorher für mich offen geblieben sind. Die Frage, wie kann man am besten helfen bei Naturkatastrophen? Kurze Antwort, einfach hinschauen, das ist das Allerwichtigste. Sich nicht abschrecken lassen von furchtbaren Bildern und sagen, wie schrecklich und ich mache so. Einfach hinschauen, genau hinschauen, nochmal hinschauen und schauen, was sind die Ursachen. Dann findet sich auch der Weg, wie man hilft. Zweiter Punkt war diese Geschichte mit Schulstreik, dass das nicht genug unterstützt wird. Ich habe eine Tochter, die ist 17. Die hat mich auch gefragt, ob sie zum Schulstreik, zum Klimastreik gehen darf. Und ich habe gesagt, liebe Hanna, da ist alles falsch, was du sagst. Du fragst mich, ob du streiken darfst? Also wo kommen wir denn da hin? Also, da ist ja, also entweder du gehst oder du gehst nicht. Ja? Also da kann man doch nicht Autoritäten fragen, ob ich was machen darf. Das muss ich tun. Ja?
Naja, so leicht ist das jetzt, da muss ich jetzt schon ein bisschen der Apologet sein, so leicht ist das nicht, wenn ich dann eine Watschen kriege dafür, dann ist das
Handeln
schon ein bisschen schwieriger. Ja.
Ja.
Also
wenn
ich sag
so jetzt, leicht ginge,
ich dann... Sag jetzt, ich behaupte nicht, dass das heute der Fall ist, aber ich habe es in meiner Kindheit und Jugend bekommen, darum meine ich...
Und okay. dritter Punkt, man möge doch die Wirtschaft der Staaten, die von Katastrophen betroffen sind, stärken. Ganz Ihrer Meinung, ich bin tagtäglich damit konfrontiert. Wir wissen, die Katastrophen sind in ärmeren Regionen stärker in ihren Auswirkungen als in reicheren. Man geht immer einen Schritt weiter. Man müsste doch in die Vorsorge mehr reinstecken. Wenn man mehr in die Vorsorge steckt, dann kommt man irgendwann einmal bei dem Punkt an, zu sagen, wir müssten ja die Handelsgesetze neu definieren. Ja? Es ist ja allgemein so das Gefühl da, dass die reichen Länder Entwicklungshilfe leistet, Gelder in Länder schickt und es wirkt nicht oder zu wenig. Das ist ein minimaler Anteil von dem, was von den armen Ländern zu den reichen Ländern tagtäglich über unfairen Handel passiert. Ja? Also das muss man sagen. Es ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Man möge doch einmal die Handelsgesetze mal neu überdenken. Da komme ich wieder zurück zu dem Punkt, hinschauen.
Bitte, Frau Moser, Sie wollten noch.
Ja, ich wollte auch noch antworten auf das mit der Globalisierung und mit der Konkurrenz. Also ich glaube schon, dass Globalisierung wohlstandssteigernd sein kann und auch tatsächlich ist. Und das sieht man, also wie der Wohlstand also in Indien, China und so weiter auch tatsächlich steigt. Und der Protektionismus, um dieses Wort jetzt zu verwenden, das heißt, wenn Länder sich schützen, nämlich die reichen Länder beginnen sich zu schützen, das hängt auch mit diesen Handelsverträgen zusammen, dass das dann sehr oft auch zum Nachteil der anderen geht. Aber da könnte ich jetzt lang drüber reden, das will ich nicht. Der zweite Punkt war mit Notre Dame. Und da geht es meiner Ansicht auch darum, die Gelbwesten ist ja auch ein Thema, Zivilgesellschaft steht jetzt auf in Frankreich, ja, große Probleme, man hört die Menschen nicht, man müsste eigentlich viel mehr auch mit den Menschen sprechen, das macht Macron jetzt auch. Und da ist eben die Frage, wieso geht auf der einen Seite so viel Geld da und auf der anderen Seite nicht, der zentralisierte Staat, die Selbstverantwortung, die vielleicht auch gefördert werden müsste in Frankreich und so weiter. Und noch ein letztes Wort, zivilgesellschaftliches Engagement in Österreich. Ich glaube, das hat die Eifersucht mancher weniger privilegierter Menschen in Österreich auf den Plan gerufen. Tatsächlich. Also man sieht uns nicht, wir sind am Existenzminimum und so weiter und so weiter und man hört uns nicht. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Gelbwesten-Diskussion.
Drei Wortmeldungen, glaube ich, waren da. Bitte, danke für die Geduld und bitte jetzt die Hände hoch.
Sidonie Seger, St. Ursula. Ich wollte auch noch zu Notre Dame sagen, dass ich auch sehr erschreckt war, wie schnell so viele Spenden zusammengekommen sind. Und das Geld ist ja scheinbar da in der Zivilbevölkerung, in jedem Land. Und ich finde, wenn man sich das mal überlegt, man könnte so vielen Menschen helfen, würden nur ein paar Familien von denen die Hälfte von dem hergeben für andere Menschen, was sie jetzt für Notre Dame gespendet haben.
Bitte daneben, glaube ich, ist noch die nächste. Oder? Ja.
Ja, den VBS Hammelingplatz, und ich wollte dazu beitragen, dass ich es schade finde, dass wir hier über Naturkatastrophen und Plastik und Klimawandel reden, aber nicht über den Welthunger, den es eigentlich schon immer gibt, und dass wir das einfach ignorieren und in großen Diskussionen das nicht angesprochen wird. Ja, das
stimmt. Wir werden es jetzt dann ansprechen. Danke für Ihren Einwand. Bitte sehr.
Sherif Elkawaga, Albertgasse. Ich wollte mich nochmal auf die Aussage vom Herrn Zingel beziehen. Sie haben ja gesagt, man soll hinschauen, wenn man sieht, dass jemand Hilfe braucht. Aber ich denke, ein Problem ist auch, dass sich viele Leute oder fast jeder wirklich auf die anderen verlässt und auch denkt, ja, das macht schon jemand anderer. Und auch trotzdem, auch wenn man hinschaut, wirklich nichts macht und sich wirklich auf andere verlässt. Was kann man dagegen tun?
Noch eine Wortmeldung war da, oder? Ja.
Lisa Weinberger, St. Ursula. Also ich glaube, dass auch viele Eltern eher das Problem hatten, ihre Kinder zum Klimaprotest zu schicken, weil sie auch die Befürchtung hatten, dass sie dadurch ihre Kinder, und so traurig das jetzt klingen mag, ihre Chancen verbauen. Weil ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso viele sich nicht in einer politischen Organisation beteiligen, weil sie Angst haben, dadurch in Zukunft weniger Chancen zu haben.
Weniger Chancen, wie meinen Sie das?
Weil sie sich offen für ein gewisses Thema aussprechen und eine gewisse Haltung dazu einnehmen.
Weil man sich positioniert hat.
Genau.
Danke sehr.
Noch eine.
Gibt es noch eine? Bitte.
Dann noch eine. Julius Vogelhofer, Albertgasse. Ich hätte eine Frage an den Herrn Zingel. Wie Sie meinen, man soll hinschauen, haben Sie vielleicht eine Empfehlung von sowas wie Magazinen oder sowas, wo man über die kritische Situation in manchen Ländern aufgeklärt wird bzw. informiert wird? Weil Sie gemeint haben, in den Medien bzw. den Medien, auf die wir alle zugreifen, wird das oft nicht genügend angesprochen.
Danke sehr. Dann haben wir da vorne noch, ist jetzt dort auch nicht, bitte, die zwei, die ich jetzt da sehe, nehmen wir noch.
Tamara Schroffel, St. Ursula. Ich wollte noch anmerken, dass ich finde, dass es jetzt nicht braucht, dass wir alle sagen, oh mein Gott, du hast für Notre Dame gespendet, das ist nicht gut, mach das nicht. Sondern ich finde, wir sollten sagen, es ist schön, dass Leute zugesehen haben und gesagt haben, wir wollen spenden. Aber es ist wichtig, dass wir das nicht nur für Notre Dame tun, sondern auch für andere Sachen. Es heißt nicht, dass wir jetzt nicht für Notre Dame und nur für alles andere spenden sollen, sondern auch für alles andere.
Danke sehr. So, jetzt.
Ich wollte mich noch ganz kurz, also Sarah Bamu, Albertgasse, ich wollte mich noch ganz kurz auf etwas beziehen, was gerade vorher gesagt wurde, auf, dass man Angst haben muss, wenn man sich öffentlich für etwas positioniert. Also ich glaube, sobald das ein Bedenken ist, dann ist man nicht wirklich dahinter. Also wenn ich Angst davor habe, mich jetzt für etwas auszusprechen in der Öffentlichkeit, dann glaube ich, damit ich mir dann später was verbaue, dann ist das, glaube ich, eine ganz, also dann haben wir eine falsche Gesellschaft, wenn das wirklich ein Problem ist. Und ich glaube, wenn man etwas wirklich will, dann muss man das auch dafür stehen.
Ja, GRG 3, Hagen-Müller-Gasse. Und ich wollte nur sagen, dass es in vielen Gesellschaften so ist, dass es tatsächlich die Chancen verbaut. Ich komme zum Beispiel aus Ungarn und ich habe, also diese Entscheidung wurde von meiner Familie gemacht. Und wir mussten tatsächlich umziehen wegen politischen Sichten, die in Ungarn unsere Chancen für die Familie, für meine Zukunft und für die Zukunft meiner Schwester verbaut wurde, dadurch, dass wir einfach einen anderen Standpunkt hatten, die ja viel liberaler war als das, was in Ungarn erlaubt ist. Und wir mussten deswegen Länder und Leben wechseln. Und ich finde, das ist auch, also es ist tatsächlich die Gesellschaft, die dann irgendwas falsch macht, aber es ist auch die einzelnen Leben, die dann dadurch ja irgendwie verloren gehen.
Danke sehr, das Schmerzhafte an der Zivilcourage. Aber Herr Zingel, ich möchte jetzt kurz zuerst einmal auf die grundsätzliche Frage, wie kann ich das Hinschauen lernen, oder so habe ich es verstanden.
Es war eine ganz konkrete Frage. Es gibt ja auch Leute, die nicht hinschauen oder die hinschauen und nichts tun. Ja. Zweifellos, man kann nicht alle dazu zwingen, jetzt hinzuschauen. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich viele und genug Menschen, wenn sie hinschauen, auch den Weg finden, Richtiges zu tun. Ganz konkret war die Frage, gibt es da Magazine, Zeitungen? Ja. Ja, gibt es eine ganze Reihe, man findet sie auch. Also ein Beispiel ist die Zeitung Südwind, könnte noch Dutzende andere nennen. Einfach googeln und man findet genug Informationen. Sinnvoll ist auch vergleichen, also unterschiedliche Positionen zu vergleichen. Also nicht eine politische Richtung unwidersprochen zu akzeptieren.
Frau Moser, möchte ich verlassen auf das andere und auf andere Menschen. Das, glaube ich, war auch so ein bisschen an Sie gerichtet, aber möchte ich gerne die Frau Moser dazu sagen lassen.
Ich wollte jetzt eigentlich auch noch darauf hinweisen, auch von den Wortmeldungen, die da kamen, dass es wirklich für mich so zwei Unterschiede gibt. Also es gibt viele Menschen, weil sie auch nach der Natur des Menschen gefragt haben, die sehr spontan helfen, wenn jemandem schlecht geht, ja, und Frauen oft auch ganz und da mithelfen und Ältere und also da gibt es sehr auch in der Bevölkerung ein ganz ein starkes Engagement. Das ist ein großer Unterschied, wenn es um zivilgesellschaftliches Engagement geht. Wenn da politische Fragen, Beteiligung, Partizipation, da haben wir eben eine andere Kultur. Weil in einer Obrigkeitskultur kann es sehr gut möglich sein, dass ich da helfen darf, ja, und da mitmachen und das ist auch erwünscht und auch, dass da Frauen, die Geschlechterproblematik spielt da auch eine ganz große Rolle, ja, weil Frauen sind überhaupt aufs Helfen und auf das für den anderen Dasein ja so. Aber dieses sich zu Wort melden, Mut zu haben, sich engagieren, das ist etwas, wo eine bestimmte Gesellschaftsform gegeben sein muss. Und das ist wunderbar, Ihre Meldung mit Ungarn, da ist eben dieses Obrigkeitsmodell von der Bevölkerung anscheinend auch sehr stark gewünscht. Also meine Hoffnung nochmal an Sie sozusagen, das kann ja nur die Zukunft entwickeln, diesen Mut und auch das Verständnis für die Wichtigkeit des individuellen und persönlichen und zivilgesellschaftlichen Engagements zu wecken und das auch zu verstehen.
Ja. Ein wichtiges Stichwort haben wir bekommen, Welthunger. Herr Grams, ist das Problem zu lösen oder ist das Problem überhaupt ein künstliches Problem, also oder ein Macht, also ich habe das Gefühl, es ist eigentlich ein Problem, das mit der Verteilung der Mächte zu tun hat und den Welthunger so müsste es ja nicht geben.
Genau, also rein, sag ich mal, technisch von dem, was produziert wird auf der Welt, ist der Welthunger nicht nötig. Es gibt genug Nahrungsmittel auf der Welt, sondern es ist eben eine Verteilungsfrage, wie werden diese Nahrungsmittel verteilt und wie werden sie auch angebaut. Es wurden vorhin schon die Handelsabkommen angesprochen, die dazu führen oder auch zum Beispiel Praktiken von Landnahme. Das heißt, dass andere Staaten, sei es jetzt Europa oder auch China, zum Beispiel in Afrika, sich große Landflächen kaufen, dort dann entweder Futter für Tiere anbauen und das dann wiederum exportiert wird. Also hier werden Nahrungsmittel entzogen durch solche Praktiken und dann fehlt es den Menschen eben vor Ort auch an Nahrungsmitteln. Das hat sehr viel auch mit Ungleichheiten in der Handelspolitik zu tun, aber eben auch die Art und Weise, wie unsere Wirtschaft organisiert ist, was ich vorhin angesprochen hatte mit dieser imperialen Lebensweise, dass sie eben auf die Ressourcen angewiesen ist aus dem globalen Süden, die dort eben auch oft unter schlechten Umständen abgebaut werden und oft auch den Raum nehmen, um dort zum Beispiel dann auch Nahrungsmittel anzubauen. Also es ist total wichtig, auch eben diese sofortige Katastrophenhilfe leisten zu können, wenn es zu Dürrekatastrophen und so weiter kommt. Aber um das Problem wirklich grundlegend anzugehen, muss man wirklich auch an der Art und Weise ansetzen, wie global gewirtschaftet wird.
Ich nehme an, es gibt in Regionen akuten Hunger aufgrund von Krisen, aber es gibt diese generellen Gebiete, wo gehungert wird. Ist da möglicherweise der Wettbewerb auf der Welt, der globale Wettbewerb der Auslöser oder überhaupt
spielen sehr viele Faktoren zusammen. Also natürlich gibt es unterschiedliche erstmal Ausgangslagen. Wie ist das Land beschaffen? Wie gut lassen sich da Sachen anbauen? Wie fruchtbar ist das Ganze? Aber Menschen haben sich auch in Zeit der Geschichte auch angepasst an die jeweiligen Umstände. Es wird eben auf diese Menschen jetzt Druck ausgeübt, sei es durch bewaffnete Konflikte, dass Menschen vertrieben werden und sich auf andere Umstände einlassen müssen, sei es jetzt aber auch durch den Klimawandel, der eben sehr stark vom globalen Norden angeheizt wird, der dann auch nochmal sich auswirkt auf die Fruchtbarkeit von Böden, zu Überschwemmungen führt, zu Dürren führt. Und von daher gibt es da auf jeden Fall sehr starke globale Zusammenhänge und man kann auch hier im globalen Norden, zum Beispiel eben auch in Österreich, anfangen, indem hier sich etwas verändert, auch die Umstände, die globalen, auch im globalen Süden zu verändern.
Es ist natürlich auch gefragt, welche Ideen haben Sie, welche Lösungen oder warum glauben Sie, dass es so schwierig ist, auf der Welt alle Menschen satt zu machen? Wir haben da schon eine Meldung, bitte.
Sarah Bamu, Albertgasse. Also ich glaube, dass es jetzt nochmal auf das, bezogen auf jetzt auch vielleicht, wenn das mit dem Klimawandel was zu tun hat, ich glaube, und das Helfen, ich glaube, dass wir als einzelne Personen auf jeden Fall auch was verändern können, auch wenn man das nicht glaubt. Also wenn ich jetzt nicht so viel wegschmeiße und nicht so viel verbrauche, ich meine, niemand will seinen Luxus aufgeben, das wollen wir alle nicht, aber ich glaube, dass wir vielleicht
wirklich darauf achten und es nicht einfach ignorieren, weil ich glaube, dass wenn das jeder macht, dann hat das auf jeden Fall einen Unterschied.
Danke, es gibt dort hinten Wortmeldung.
Tamara Gschraffel, St. Ursula. Sie haben gefragt, was Ihrer Meinung nach oder unserer Meinung nach der Grund für den Welthunger ist. Ich glaube, dass die Antwort recht einfach ist. Ich glaube, es geht wie immer größtenteils ums Geld, weil es ist nicht nötig, dass wir Europäer nach Afrika gehen und dort ein Land kaufen und Futter für unsere Kühe produzieren. Wir können auch hier Gras anbauen und Futter für unsere Kühe produzieren. Aber es ist dort einfach billiger. Und ich glaube, dass es darum geht, dass wir hier dafür sorgen, dass die nächste Generation, die jetzt kommt, das eben nicht mehr macht und da sagt, stopp, nein, da sind wir dagegen. Wir machen das nicht mehr, damit so etwas aufhört.
Danke sehr. Herr Zingel, Sie sind an solchen Orten, wo auch Hunger herrscht. Einerseits akut ausgelöster, andererseits durchwegs einer, der über längere Zeit ist. Wie ist Ihre Diagnose?
Wir haben zum einen einmal die Gewissheit, dass der Hunger beseitigt werden kann. Und zwar erstmals in der Geschichte der Menschheit. Ja? Und wir wissen auch, dass in den letzten 10, 15 Jahren sich die Situation etwas gebessert hat. In den letzten 2, 3 Jahren wieder ist der Hunger gestiegen, aber es hat sich insgesamt leicht gebessert. Das ist die positive Nachricht. Ja? Wir haben wunderbare Beispiele bei der Förderung von Kleinbauern, die sich jetzt gegen die Auswirkungen des Klimawandels dadurch schützen, indem sie ihre Produktion erhöhen. Also das muss man sich einmal vorstellen, ja? Mit weniger Einsatz von Mitteln ihre Produktion erhöhen.
Bei uns oder?
In Pakistan, in Indien, okay. In Bangladesch, in Nepal. Ja? Es sind im Grunde einfache Dinge. Ja? Und ich stelle mir die Frage und ich möchte auch euch fragen, wir wissen, es ist zu lösen, es ist genug Kapital da, was kann man tun, diese vielen kleinen Projekte, die diese Lösung hätten, auch zu finanzieren?
Frau, bitte, Entschuldigung.
Max Kuschu, GRG 3, nochmal, Hangmüllergasse. Ich habe jetzt keine konkrete Idee, aber die Gegenfrage von mir wäre an Sie, glauben Sie, dass man die Menschen, oder ob das moralisch okay wäre, die Menschen dazu zu zwingen, zu helfen? Also eine Steuer in Österreich dafür einzuführen, die für solche Zwecke dann verwendet wird?
Danke sehr. Gibt es noch eine Wortmeldung? Ja, bitte die 2. Da kommen Sie dann Sie dran, ja.
Josephine Paller, GWQ 18. Und zwar eine Frage an Sie, Herr Zingel, beziehungsweise die Vorstufe zu Ihrer Anmerkung. Ich glaube, bevor es darum geht, wie ist es möglich, diese kleinen Aktionen zu finanzieren, ist es die Frage, wie ist es möglich, alle Leute darüber zu informieren, dass es Aktionen gibt.
Und dann davon, ja?
Mein Name ist Timora Wetz, komme aus der SHT Mollatgasse als Installateur. Und zwar, meine Familie spendet jedes Jahr an Afrika Lebensmittel. Mein Vater ist seit 13 Jahren in Afrika, also er hat uns verlassen, damit er überhaupt Spenden an Afrika schicken kann. Lebt jetzt seit 13 Jahren dort und das ist auch eine Idee. Man könnte mehrere Gruppen zusammenbilden und nach Afrika ziehen, und um dort etwas zu unternehmen. Das wäre halt auch eine Lösung. Oder online heraus Geld zu überweisen, mehr, weil alle reichen Leute kaufen sich nur etwas für sich selbst, die meisten zumindest, aber spenden nichts. Und das verstehe ich eben nicht. Und meine Familie ist zum Beispiel jetzt nicht die beste gerade, aber wir tun was dafür und sind jetzt selber schon fast wegen Afrika.
Danke sehr. Ein Beispiel für Engagement und für Helfen aktiv. Bitte hier, erste Reihe.
Ellen Wagner vom AKG. Ich habe eine Frage an Herrn Krams, und zwar, also das passt jetzt nicht ganz dazu, aber man liest, also ich habe jetzt in den Medien in letzter Zeit viel gelesen, dass bis 2050 die Welt aufgrund des Klimawandels nicht mehr zu retten ist und die Menschheit quasi ausstirbt. Und ich wollte fragen, was Sie davon halten, beziehungsweise was davon stimmt, und ja.
Danke sehr. Dann machen wir bitte die nächste Runde. Ich möchte, weil ein paar Fragen jetzt offen sind. Zuerst einmal Moral, finde ich, das ist natürlich ein Thema, zu dem die Philosophin etwas zu sagen hat, Werte und Ethik. Ja. Und hier war ist es moralisch vertretbar, dass man praktisch verpflichtend einerseits spendet, verpflichtend einen Sozialfonds macht, vielleicht auch verpflichtend einen sozialen Dienst für jeden Jugendlichen?
Also das ist natürlich, wenn Sie mich als Philosophin ansprechen, eine sehr komplexe Frage, weil es gibt ja die Hilfeleistungspflicht einmal generell. Also Verantwortung, das fällt unter das Thema Verantwortung. Verantwortung ist nicht nur für meine Taten, was ich getan habe, sondern Verantwortung gibt es auch für mich, für etwas zu tun, Hilfeleistung. Und Hans Jonas hat ja ein tolles Buch geschrieben, Prinzip Verantwortung, ein Philosoph. Und der sagt, also das Beispiel für Verantwortung ist das Eltern-Kind-Verhältnis. Sozusagen, ich bin verantwortlich für das Kind, dass es überleben kann. Also die Frage ist, wofür sind wir eigentlich wirklich verantwortlich? Sind wir wirklich hier in Österreich verantwortlich für Afrika? Also ich würde das einfach nur mal in den Raum stellen. In der traditionellen Sichtweise gibt es so etwas wie einen Ordo Amoris, entschuldige, dass ich da schon wieder einen Begriff nehme, die Ordnung der Liebe. Das heißt, die Frage, wofür bin ich verantwortlich? Und da gab es so dieses Konzept der Greise. Ich bin zunächst verantwortlich für mein Umfeld im Hier und Jetzt. Und das geht immer weiter und weiter und weiter. Also ich bin nicht primär für das ganz weit weg verantwortlich und muss dort helfen, sondern im Hier und Jetzt.
Also das ist so mal eine... Genau, jetzt auch als Philosophin gefordert. Der deutsche Ethiker und Philosoph Konrad Ott habe ich in einer Ausgabe des Standard am 2. November 2018 gelesen, kritisiert die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer vor dem Ertrinken durch Seenotretter von NGOs. Er sagt, lass das ertrinken und findet das moralisch durchwegs vertretbar. Wie geht das mit einem Ethiker und Philosoph, hat er irgendwas nicht verstanden oder gibt es da also auch durchwegs ganz verschiedene
Positionen? Also meiner Meinung gibt es generell eine Hilfeleistungspflicht. Allerdings ist das nicht selbstverständlich. Es gibt Länder, in denen das nicht so gilt, auch vom Selbstverständnis her. Ich glaube, dass das mit unserem christlichen Herkunft zu tun hat, dass wir diese Hilfeleistungspflicht haben. Also generell gesehen hätten wir die Hilfeleistungspflicht, allen zu helfen. Das würde ich jetzt mal sagen. Welche großen Probleme da dahinter stecken, die da noch mit dem zusammenhängen, das möchte ich jetzt nicht ansprechen. Aber generell haben wir sie, rechtlich auch. Jetzt ist natürlich die Frage, gehört da das Mittelmeer zu unserem Rechtsgebiet und wer würde das dann sanktionieren und welche Obrigkeit gibt es dazu?
Konkrete Frage auch, Entschuldigung, danke sehr, konkrete Frage auch an den Herrn Zingel, wo es um diese Initiativen, diese kleinen Initiativen geht. Und wer informiert? Ich kann ein Beispiel sagen. Ich habe auf Radio Österreich 1 eine Sendung gemacht über eine Region in Pakistan, die sich entschlossen hat, zu 100% Bio-Landwirtschaft zu machen. Und die haben das umgesetzt. Und die waren dann in Österreich und bei den im Ministerium und haben gesagt, wie viel Prozent macht ihr Bio? Und die waren ganz geschockt, dass in Österreich nur 30% sind. Das heißt also mit einem Wort, die Frage gebe ich jetzt weiter. Wie erfährt man über so etwas? Also
mag sein, dass es in diesem genannten Beispiel auch billiger ist, weil Pestizide und Dünger sehr teuer sind. Trotzdem sicher eine gute Geschichte. Wie erfährt man davon? Ich glaube, die Rolle der Medien ist da angesprochen. Ja?
Gut,
also, da haben wir ja.
Kurze, prägnante Antwort. Auch eine Frage an den Herrn Krams. Wie ist das? 2050 gibt es keine Menschen mehr, weil der Klimawandel ähnlich alles vernichtet hat. Also ich meine das jetzt nicht, dass ich mich darüber freue, weil das könnte man jetzt falsch verstehen.
Ja, es wird sehr viel benutzt, dieser Bezug jetzt gerade. Sehr viel wird das auch eben diskutiert, so Zahlen wie 2050, 2030. Was ich aber wichtig finde dabei ist, dass das dazu führen kann, dass ausgeblendet wird, wie gerade sich die Klimakrise jetzt gerade schon auswirkt. Wird ja auch oft schon benannt, dass eben jetzt gerade schon in der Tier- und Pflanzenwelt dieses Massensterben stattfindet, dass heute schon sehr konkret Menschen von der Klimakrise betroffen sind, sowohl im globalen Süden durch Überschwemmungen und Dürren, aber eben auch hier in Österreich. Sei es jetzt dadurch, dass man in einer Dachgeschosswohnung wohnt und die Hitzesommer immer stärker auf die Gesundheit sich auswirken oder eben auch die Kartoffelbauern und Bäuerinnen, die durch Schädlingsbefall auch wirklich möglicherweise auch ihre Existenzgrundlage wirklich gefährdet wird.
Also das, okay, ich glaube, das wissen wir. Es geht mir jetzt darum, die Frage war nach dem Weltuntergang 2050.
Ja, aber das Problem ist, dass das nicht genug thematisiert wird.
Also das heißt, glauben Sie dran? Oder, also es war ja auch die Frage, halten Sie das für realistisch? Ich meine, Sie werden 2050 noch erleben, ich wahrscheinlich nicht mehr. Also müssen Sie ja irgendeine Sicht haben auf dieses Jahr.
Genau, auf jeden Fall habe ich, hoffentlich. Aber ich glaube, das Problem ist gerade, dass es eben nicht sichtbar ist und auf jeden Fall die Politik auch nicht dementsprechend, die Klimapolitik findet gerade nicht dementsprechend statt. Und auf 2050 bezogen, ich glaube nicht, dass die ganze Menschheit ausgestorben sein wird bis dahin, aber eben die Klimakrise wirkt sich auch sehr stark, sehr unterschiedlich auf Menschen aus. Also jemand in Pakistan zum Beispiel wird sehr viel stärker betroffen sein oder Bangladesch davon als hier Menschen in Österreich. Also hier, manche Menschen werden sehr stark 2050 von betroffen sein, ihre Existenzgrundlagen verlieren, andere werden mehr Möglichkeiten haben, dagegen zu schützen.
Vielleicht
ganz kurz was dazu sagen. Unbedingt. Wir brauchen nicht das Jahr 2050. Mhm. Es wurde vor 20, 30 Jahren auch schon davor gewarnt, dass irgendwann einmal Dürren, Überschwemmungen stattfinden werden. Wir leben ja in dieser Zeit, wo das so ist. Mhm. Es trifft nur nicht alle gleichermaßen. Ja? Es ist,
da habe ich auch etwas zu ergänzen dazu. Ich war vor kurzem bei der Liederrevue von der Ruth Brauer, von der Tochter vom Arik Brauer, und die hat die Lieder gesungen, die der Arik Brauer im Jahr 1972, damals habe ich mir diese Platte gekauft, gesungen hat, und es waren eigentlich alle Themen, die zum Klimawandel heute auch noch relevant sind, da auf dieser Platte in den einzelnen Liedern durchgespielt. Die Frage ist natürlich auch, was ist in den letzten 50 Jahren passiert, und deshalb glaube ich, dass Sie die sind, die da eine Veränderung herbeiführen können. Bitte. Und deshalb interessieren uns Ihre Wortmeldungen.
Ich wollte nur noch kurz etwas sagen, was vorher gesagt wurde, und zwar zu einer Aussage von Frau Moser. Und zwar haben Sie gemeint, Sie haben über die Verantwortung gesprochen, wie man sich verantwortlich fühlt, für welches Land man sich verantwortlich fühlt. Und da finde ich auch, vielleicht fühlen sich manche Leute nicht so verantwortlich für eben Afrika oder so. Aber ich finde, man sollte auch nie vergessen die Armut in Österreich, weil sich da viele Leute vielleicht verbundener fühlen. Ich zum Beispiel kenne persönlich auch zwei konkrete Familien, denen es sehr schlecht geht, die in großer Armut leben. Und ich finde, da sollten auch einige Projekte und so auch in Schulen und so mehr Aufklärung über die Armut in Österreich gemacht werden.
Danke. Wo haben wir da? Ja, hier und dann da hinten. Ja.
Ida Turek, Akademisches Gymnasium. Ich wollte auch zur Verantwortung noch was sagen, weil ich eben glaube, dass Verantwortung ganz stark auch mit Emotionen zusammenhängt, wie sehr man an etwas hängt, Notre Dame zum Beispiel. Und da ist es eben, glaube ich, ein Problem, wie das in den Medien immer gehandhabt wird, dass ganz klar entschieden wird, was präsentiert man den Leuten als emotional, als etwas, was uns wichtig sein sollte und als etwas Abstraktes, was es eben auch gibt, was wir uns anschauen, aber nicht weiter behandeln. Und das sehe ich als großes Problem, dass Dinge wie Notre Dame eben als etwas Großes, was uns wichtig sein sollte, dargestellt wird. Und jetzt eh auch der Klimawandel, das ist ja jetzt mittlerweile eh schon besser geworden, aber Dinge wie der Welthunger werden dann ausgelassen und das gibt es halt, aber wir reden nicht drüber.
Da sind wir auch ein bisschen beim Marketing des Helfens, das der Herr Zingler am Anfang angesprochen hat. Was große mediale Aufmerksamkeit erhält, dort ist es leichter zu helfen. Dort hinten?
Florian Strutzenberger, GRG 8, Albertgasse. Zu einer Publikumsmeldung vorhin, wo es darum ging, ob es moralisch vertretbar wäre, eine Steuer einzuführen für Spenden. Und ich denke, dafür sollten wir eigentlich mal reflektieren, wo wir hier alle sind und wo wir hier sitzen. Ich meine, wir alle hatten oder haben die Möglichkeit, in die Schule zu gehen. Wir haben sogar die Möglichkeit, gratis in die Schule zu gehen. Wir leben in Frieden und wir haben keinen Hunger. Und wir leben alle in einem gewissen Wohlstand. Und ich denke, es wäre sogar moralisch unvertretbar, keine geringe Steuer einzuführen für solche Spenden. Denn ich glaube nicht, dass uns solch eine Steuer wirklich in den Ruin treiben würde. Das wäre sicher keine große Summe pro Jahr.
Also eine Steuer, die auch nicht auf die Spenden, sondern die für Spenden und für Projekte verwendet wird. So ist das gemeint. Wir haben da vorne zwei Meldungen und dann nehmen wir vier. Ja.
Barbara Hebenberg, Akademisches Gymnasium, keine Schülerin. Weil die Frau Moser vorhin das Christentum erwähnt hat, mir fehlt es bisher in der Diskussion, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass eine Religion nur aufgeklärt gut für die Menschen funktionieren kann. Und solange es in vielen Teilen unserer Welt Länder gibt, wo die Religion so stark dominiert und in den Staat hineingreift, dadurch ein starkes Patriarchat auch unterstützt, auch viele Menschen in die Welt gesetzt werden, um die man sich später nicht gut kümmert, glaube ich, können wir überhaupt schwer was verbessern. Und hier eine Frage eigentlich an Sie alle, wie Sie das einschätzen. Ist die Weltbevölkerung bereits zu groß, sodass wir, das ist eine etwas naive Frage, ich weiß, sodass wir gut für alle sorgen können? Und wie schaut es auch in Österreich aus? Weil es werden immer mehr Flächen versiegelt in Österreich und das hängt ja auch mit der zunehmenden Bevölkerung zusammen. Also wie schätzen Sie diese Frage ein, dass es weltweit und in Österreich zu viel Bevölkerung bereits gibt?
Gut, werde ich mal aufschreiben. Bitte, da in der ersten Reihe war noch eine Frage.
Ellen Wagner aus dem AKG. Ich wollte nur, also Sie alle eigentlich fragen, was Sie von der CO2-Steuer auch halten.
Gut, dann haben wir jetzt da, glaube ich, 4 Wortmeldungen hinten, die nehme ich jetzt dann noch.
Julius Vogelhofer, Albertgasse, zu dieser Leistungspflicht und ob es moralisch vertretbar wäre, so etwas einzuführen. Ich denke, jemanden zu Hilfe zu verpflichten, funktioniert schlecht, beziehungsweise ist... Wer so einer Hilfeleistungspflicht mit quasi leidenschaftlich nachgeht, der ist von vornherein davon überzeugt, beziehungsweise verpflichtet sich selbst zu helfen. Aber wenn man quasi dazu verpflichtet wird, ohne es tun zu wollen, denke ich nicht, dass das irgendwie in etwas, ich glaube nicht, dass das einen guten Ausgang findet.
Danke sehr, das nehme ich jetzt einmal als Statement.
Meine Aussage ist eigentlich ziemlich passend zu dem, was er gerade gesagt hat. Caroline Dachewinski, Akademisches Gymnasium.
Danke sehr.
Und zwar, ich finde auch, dass das selbstständige Engagement eben eigentlich nur das einzig Richtige ist, ob man jetzt spenden möchte oder nicht. Und es ist eben das Individuelle, was man entscheidet, ob man jetzt spenden möchte oder nicht. Und ein Armer wird halt schon auch seine letzte Münze spenden. Und eben wie gesagt, wenn es einfach verpflichtend wird, dann nimmt es irgendwie auch die Freude daran zu helfen. Danke.
Danke sehr.
Tamara Schraffel, St. Ursula. Also ich wollte auch sagen, ich stimme da völlig zu. Ich glaube, dass eine Steuer dazu führen wird, dass die Menschen, die sagen, ich habe eh so wenig, wenn ich Geld hätte, würde ich spenden, aber jetzt muss ich, dass das, glaube ich, dazu führt, dass da sehr viele negative Emotionen dann mit Spenden verbunden werden, was, glaube ich, keine gute Idee ist. Während, wie Sie da vorher angesprochen haben, diese Leute im Mittelmeer, dass dann jemand gesagt hat, dass die nicht helfen sollten. Ich finde, wenn jemand hilft, dann zu sagen, hör auf damit, ist das Letzte, was wir tun sollten.
Wir haben da drüben bitte eine Wortmeldung.
VBS Hammerlingplatz. Meiner Meinung nach werden riesige Konzerne viel zu wenig unter Druck gesetzt, weil die haben eine riesige Verantwortung, wenn es jetzt zum Beispiel um die Umweltverschmutzung geht. Und meiner Meinung nach müsste es da viel strengere Regelungen geben, weil die werden eigentlich von der Regierung nur dabei unterstützt, die Umwelt noch weiter zu verschmutzen.
Gut.
Ja. Antonia Hauburger, GWQ 18. Nochmal zu dieser Steuer. Es wurde ja betont, dass wir alle im Wohlstand leben, dass wir uns das leisten können. Aber das stimmt nicht unbedingt. Nicht jeder in Österreich lebt in einem Wohlstand. Nicht jeder kann sich jetzt diese zusätzliche Steuer noch leisten. Also ich finde, die Leute sollten mehr damit konfrontiert werden. Aber eine Steuer dazu einzuführen, kann sich doch nicht jeder leisten, weil nicht jeder hier in einem Wohlstand lebt.
Danke sehr. Das ist jetzt die letzte Wortmeldung in dieser Runde. Ja.
Max Kuschuk, GRG 3, Hangmüllergasse. Man könnte die Steuer ja an die jeweilige Gehaltsgruppe einer Person anpassen. Also jemand, der nicht so wohlhabend ist in Österreich, würde natürlich nicht das Gleiche an Abgaben für wohltätige Zwecke spenden, wie jemand, der Millionen im Jahr verdient. Aber eben genau deswegen habe ich die Frage gestellt, weil ich mir gedacht habe, dass genau diese Konfrontation dann entsteht.
Gut, es sitzen hier am Podium 2, die auch mit Ökonomie zu tun haben. Die Frau Moser hat es studiert, der Herr Krams auch, weil hier die Frage war, und ich glaube, das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Einerseits soll der Einzelne nicht verpflichtet werden, in welcher Form auch immer eine Solidarabgabe, einen Solidardienst zu leisten. Andererseits, und ich glaube, das war ein berechtigter Einwand mit dem Druck auf die Konzerne, aber in unserem System, in unserem Spannungsfeld ist der Druck auf die Konzerne immer auch ein Druck auf den Einzelnen. Bitte, Frau Moser.
Also ich möchte jetzt nur zuerst was sagen wegen der Hilfeleistungspflicht. Also in Notsituationen ist es einfach so, wenn Sie auf der Autobahn fahren und Sie sehen, da ist was passiert, dann müssen Sie helfen. Oder es ertrinkt jemand, dann muss dem geholfen werden. Außer es ist für Sie selber Gefahr dann, wenn Sie nicht schwimmen können. Aber sonst ist das gesetzlich geregelt. Jetzt zu der Frage der Konzerne. Ich unterrichte Unternehmensethik und der Druck auf die Konzerne ist immer größer. In dem Sinne der CSR, also Corporate Social Responsibility, das ist auf Englisch sozusagen die Verantwortung der Unternehmen für die Gesellschaft und auch die Nachhaltigkeitsdebatte, ein ganz großes Thema und der Druck steigt da sehr. Allerdings das Problem, sehr viel Freiwilligkeit, das kommt auch aus dem angloamerikanischen Raum, dass man sehr stark auf Eigeninitiative setzt, Zivilgesellschaft setzt, Freiwilligkeit setzt. Da spielen NGOs eine ganz, ganz große Rolle, dass sie die Konzerne auch unter Druck setzen. Also wie gesagt, hier diese Freiwilligkeit, weil es ja auch ein global agierende Unternehmen sind. Und dann noch ein letztes Wort, das ist im Zusammenhang mit der Unternehmensethik sehr wichtig. Wir haben Konzerne, die schon über die nationalen Grenzen hinausgehen. Ja, das heißt, die sind über die nationale Gesetzgebung nicht mehr ganz gut in den Griff zu bekommen. Deswegen ist ja auch Europa so wichtig, dass es eine größere Einheit ist, um da den Konzernen irgendwie etwas anzuhaben. Und daher müssen die Konzerne auch über Selbstverpflichtung arbeiten. Also über die geben sich selber jetzt auch eine Ethik, weil sie teilweise so mächtig geworden sind und die staatlichen Regelungen nicht mehr greifen, weil sie ja global agieren und die staatlichen Regelungen ja nur mehr national sind oder auf EU-Ebene.
Ja. Herr Krams, möchten Sie was zum CO2-Diskurs sagen?
Ich kann das ergänzen, genau. Es geht ja sehr viel gerade um Steuern. Und auch bei der CO2-Steuer ist es so, zum einen, wie jetzt auch schon bei dieser Hilfssteuer, die ihr jetzt gerade viel diskutiert habt, angesprochen wurde, die muss natürlich irgendwie auch sozial gerecht ausgestaltet sein, damit sowas etwa nicht auf den Rücken von den eh schon sozial Schwachen ausgetragen wird. Also sowohl bei natürlich einer Steuer für Naturkatastrophen darf die nicht die Leute, die eh schon hier quasi um ihr Leben kämpfen oder ein lebbares Leben kämpfen, noch weiter belasten. Genauso auch bei einer CO2-Steuer. Es geht darum, wie ist das ausgestaltet, wer wird dadurch belastet, aber da gibt es ja Gestaltungsmöglichkeiten. Und generell wird eben gerade sehr viel diskutiert, diese CO2-Steuer, aber ich habe die Befürchtung, dass davon abgelenkt wird von anderen Maßnahmen, die auch notwendig sind, um wirklich dieses Problem auch anzugehen. Also es kann ein Element sein, das vielleicht bestimmte Anreize setzt für Unternehmen, aber wie auch eben schon angesprochen wurde, oft braucht es einfach nochmal klare Richtlinien. Das ist ja auch eigentlich die Aufgabe vom Staat hier, Leitplanken quasi zu setzen, in denen dann auch Konzerne sich bewegen. Und es wird natürlich sehr stark erschwert, dadurch, dass sie sich so stark globalisieren, aber trotzdem gibt es hier Möglichkeiten. Also andere Bereiche sind im Textilsektor zum Beispiel, wo es in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen drum ging, sind die Staaten, sind Konzerne hier in Österreich, in Deutschland, sind die verantwortlich für die Produktionsbedingungen von den T-Shirts, die sie dann zum Beispiel verkaufen, und da gibt es schon auch rechtliche Möglichkeiten, hier stärkere Verpflichtungen einzuführen, sowohl jetzt im Bereich Textilsektor, sei es aber auch bei anderen Umweltbelastungen.
Ganz kurz noch was ergänzen. Es war da die Rede, also CO2-Steuern und auf der anderen Seite Spenden, Barmherzigkeit ist da irgendwie mitgeschwungen. Es gibt diese zwei Konzepte, mehr Gerechtigkeit oder ist es eine Sache von Barmherzigkeit, man kann auch anders dazu sagen, die scheinbar im Widerspruch stehen. Wenn Steuern dazu beitragen zu mehr Gerechtigkeit, ja, why not? Ich würde da gar nicht von Zwang sprechen. Die Reichen nehmen den Armen eh genug Geld weg. Die zwingen sie auch in prekäre Situationen. Ja? Ich würde da eher Gerechtigkeit dazu sagen als Zwang. Und die Frage der Barmherzigkeit, wenn jemand vom Ertrinken gerettet wird und es ist meine persönliche Entscheidung, dem die Hand hinzuhalten, why not? Ja, machen wir doch einen Kompromiss.
Ich möchte das gleich ein bisschen erweitern. Ja? Barmherzigkeit ist ja auch ein Stichwort, mit dem Kirchen Marketingstrategien machen. Und es war angesprochen Religion, und es gibt ja eine Reihe von NGOs, die durchwegs Kirchennähe haben, manchmal aber handeln durchwegs in einer Konfliktposition zur eigenen nahen Kirche. Das heißt, Sie sind ja konfrontiert mit Helfen über Kulturkreise hinaus, Grenzen hinaus. Sehen Sie diese Problematik, dass da oft Religionen oder Kirchen Bremsen sind, oder sehen Sie das so gar nicht?
Ja, ich finde, diese Frage der Religion wird überbewertet. Ja? Also ich bin auch persönlich davon überzeugt, dass die Menschenrechte wesentlich wichtiger sind als Religionen. Und diese Grenze Inland, Ausland, ja, es gibt auch in Österreich Armut.
Da gibt es aber auch Diskussionen bei den Menschenrechten. Mhm. Erstes Recht ist das Überleben, zweites Recht ist erst die Gerechtigkeit. Also da gibt es auch verschiedene Abstufungen, wie Menschen das sehen.
Ja.
Ja, gut, gut so. Wie sehen Sie das?
Ja, also wie gesagt, ich bin für einen Kompromiss. Es braucht beides. Es ist kein Widerspruch. Wir müssen für mehr Gerechtigkeit sorgen, klar. Steuern, gute Sache, wenn das dazu dient. Aber es wird kein System auf der ganzen Welt geben, das gerecht langfristig funktioniert. Das heißt, es wird immer einen menschlichen Aspekt brauchen.
Ich ja, könnte bitte da ein Wort dazu sagen. Es ist zwar schon immer wieder gefallen, aber ich möchte es nochmal betonen, Hilfe zur Selbsthilfe. Also das heißt, dass Menschen nicht in dieser Abhängigkeit bleiben und auf Barmherzigkeit oder auf Almosen angewiesen sind, sondern dass sozusagen in etwas Maßnahmen getroffen werden, wo man den Menschen zu Selbsthilfe verhilft und auch zu mehr Selbstverantwortung dann. Also das wäre sozusagen vielleicht eine Möglichkeit zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. So.
Eine Möglichkeit.
Noch ganz kurzer Kommentar zu dem Thema Gerechtigkeit. Ich glaube, die wenigsten würden sich jetzt gegen Gerechtigkeit stellen oder dafür argumentieren, man braucht Gerechtigkeit nicht. Aber natürlich so ein Begriff wie Gerechtigkeit auch immer umkämpft. Also das heißt, wird darum gestritten, was wird jetzt unter gerecht verstanden und was nicht. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten. Und gerade eben auch in einer lebendigen Demokratie. Und deswegen ist auch so wichtig, bezogen wieder auf Helfen oder Engagement, auch sich da einzubringen in solche Diskurse und auch eben mitzubestimmen und sich einzubringen, was wird es hier unter Gerechtigkeit verstanden, was verstehen wir darunter, wann ist es in Österreich gerecht und dann dafür auch sich einzusetzen.
Es gibt jetzt noch eine Möglichkeit auch fürs Publikum kurz, keine Fragen mehr bitte, aber wenn noch wer ein Statement abgeben möchte, dann bitte sehr.
Sarah Bamu, Albertgasse. Ich glaube, also es ist ganz klar, dass wir jetzt den Konzernen und so, die haben eine Verantwortung und die müssen was tun gegen alle möglichen Dinge, aber ich glaube, dass wir, so kitschig das auch klingt, bei uns selbst anfangen müssen. Und wir müssen reflektiert sein, wir müssen offen sein und wir müssen irgendwie schauen, was wir tun. Also ob das jetzt zu versuchen, nachhaltig zu sein oder einfach nachzudenken, bevor man was tut, nicht zu viel kaufen. Ich glaube, diese Sachen haben wir alle schon 100-mal gehört, aber wir müssen sie umsetzen, weil sonst, glaube ich, geht es im Bach runter.
Handeln statt zuschauen. Ja gut, danke. Passt, dann haben wir da hinten noch eine Hand, oder war das jetzt nur ein Ausschütteln?
Karolina Czerwinska, Akademisches Gymnasium. Es ist ziemlich oft das Wort müssen gefallen und müssen ist eigentlich ziemlich sekundär, finde ich. Primär wäre es wichtig, dass wir es wollen und nicht müssen.
Danke sehr.
Also Luke Riegel, VBS Hammerlingplatz. Ich glaube, wer aktiv was gegen den Klimawandel machen will, sollte erstmal schauen, dass er seinen Fleischkonsum um einiges verringert und dadurch kann man schon einiges bewegen. Dass wenn das größte Problem beim Klimawandel ist der hohe Fleischkonsum, die Rinderzucht. Und ich glaube, das wäre schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube auch, dass man vielleicht auf andere Sachen verzichten sollte, wie Palmöl und so weiter. Man kann es schauen, aber man sollte mal klein anfangen und auf den Fleischkonsum verringern und vielleicht mal eine komplett vegetarische Ernährung in Betracht ziehen.
Gut, wir haben jetzt da noch eine und dann noch eine zweite Wortmeldung. Die zwei nehmen wir noch.
Sidonie Seeger, St. Ursula. Ich wollte auch noch etwas zu dem Müssen sagen. Egal, ob es jetzt um Helfen oder um Klimawandel geht oder um egal welches Thema, es ist einfach immer die Frage, was will ich und was kann ich, was habe ich für Möglichkeiten, was habe ich für finanzielle Möglichkeiten und wann, was bin ich bereit zu opfern, wie viel Zeit und Kraft meines Lebens will ich in diese Sachen stecken. Und nur wenn man mit vollem Herzblut dabei ist, bin ich davon überzeugt, dass wir zusammen etwas ändern können.
In der vierten Reihe da ungefähr, glaube ich, vierte Reihe, letzte Wortmeldung. Die Hand ist oben.
Esther Bobbe, GRG 3 Hagenmüllergasse. Also ich wollte auch noch zu sollen müssen sagen, dass wir, ich finde, wir sollten uns auch informieren, weil je mehr wir wissen, was unsere Taten, was für Konsequenzen sie haben, ich glaube, desto mehr lehnen wir auch in Richtung helfen wollen und nicht helfen müssen, wenn wir auch sehen, was für Konsequenzen es hat.
Danke sehr. Ich möchte jetzt die Podiumsgäste auch noch um einen Schlusssatz bitten. Ich weiß, wir sind jetzt auf die Weltbevölkerung nicht eingegangen, auf die Größe der Weltbevölkerung, aber ich glaube, das können wir nicht beantworten. Das ist auch wieder ein komplexes Thema, wahrscheinlich ein eigener Standpunktdiskussion. Möchten Sie beginnen, Herr Krams?
Genau, ich fand es sehr spannend, wie viele unterschiedliche Perspektiven hier auch heute irgendwie so sichtbar wurden, wie viele verschiedene Ansätze Sie auch selbst schon verfolgen. Gerade wurde auch nochmal auf sehr viele Beispiele verwiesen, wie man auch in seinem täglichen Alltag was dazu beitragen kann, zu helfen, einen Unterschied zu machen. Und aus politikwissenschaftlicher Perspektive möchte ich aber auch nochmal stark machen, sich eben diesen Kontext anzuschauen und auch die strukturellen Ursachen von diesen Problemen, die wir in unserem Alltag begegnen, in den Blick zu nehmen und auch dort sich über Handlungsmöglichkeiten auszutauschen. Und eben auch nochmal betonen, wie wichtig es auch ist für so eine gelebte Demokratie, dass Menschen sich einbringen, dass sie öffentlichen Standpunkt beziehen und dass dadurch auch sowas wie eine Gemeinschaft entsteht, in der zum Beispiel auch sich gegenseitig geholfen wird.
Danke. Frau Moser, auch ein kurzer Satz, bitte.
Ja, ich wollte sagen, mir gefällt das sehr gut, diese Betonung, die Problematisierung des Müssens und Sollens, weil das weist ja auf eine Art Fremdbestimmung hin oder auf eine Pflicht, die von Obrigkeit kommt oder von Gesetz. Und dieser Wunsch, eher hin zum Wollen zu gehen, und das wäre ja eigentlich auch das zivilgesellschaftliche Engagement, wo das von uns aus geht, wo wir das auch wollen und wo wir positive Werte für uns setzen und die dann auch realisieren.
Ja. Ganz kurz die Antwort auf die Weltbevölkerung, das geht nämlich schnell. Die Welt war in der Menschheitsgeschichte immer überbevölkert. Ja? Es ist unvorstellbar vor 100 Jahren, dass 7 Milliarden Menschen leben. Also es geht. Es kommt darauf an, wie sie sich verhält. Und wenn ich jetzt so diese Wortmeldungen und die Fragen mir zu Gemüte führe, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir noch mehr Menschen vertragen.
Diese Podiumsdiskussion wird als Radiosendung gesendet und zwar in 3 Teilen am 11. Juni, 12. Juni und 13. Juni, jeweils von 19.30 Uhr bis 20 Uhr auf der Leiste Schülerradio unter dem Stream oe1.orf.at Campus. Es wird in den nächsten Tagen im Kurier darüber berichtet auf www.kiko.at. Die Sendung ist auch zum Nachhören auf www.schülerradio.ue.at. Und jetzt muss ich kurz schauen. Und es gibt ein Online-Forum www.kiko.at und da kann man weiter diskutieren. Ich möchte noch auf die Themenbox hinweisen. Falls Sie also Ideen haben, worüber das nächste Mal heftig diskutiert wird, bitte einwerfen. Ich bedanke mich beim Herrn Krams. Ich bedanke mich bei der Frau Moser auch für ihren Fremdwörterunterricht und beim Herrn Ziegel. Herzlichen Dank.
Standpunkt.